Zugchef Prämchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhammer-Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Nee, pass auf, dann lass uns einfach anfangen, ganz, was habe ich gesagt vorhin, on the fly. Dann machen wir genau das.
Sag deinen Satz, Andi, komm.
Nein, ich will den heute nicht sagen. Ich will das ja in Zukunft nicht mehr. Ich sage einfach, hallo Robert. Wie geht's dir in Bonn? Freust du dich?
Mir geht's gut. Ich freue mich. Vielen Dank. Ich habe schon gesagt, die Therapiestunden fangen wieder an. Ich habe härter Komplexe. Ich habe Redebedarf.
Ja, aber doch nicht heute.
Nach einem 5-2 doch nicht. Nein, aber irgendwie lastet es Bleiern auf den Hertha-Fans. Man spürt es irgendwie. Aber heute mit einer leichten frühlingsduftende Note eines Siegs im Rücken. Ja.
Oh, jetzt wirst du noch poetisch fast. Das ist
schön. Habe ich mir aufgeschrieben, ja, habe ich mir jetzt zurechtgelegt.
Ja. Auf jeden Fall unser Anfang. Nee, ich grüße dich erstmal. Vielen Dank, dass du mitmachst. Nach einem Vierteljahr Pause, glaube ich.
Ja, hörst du Lennart, der sich gerade schon wieder beschwert hat über Chat, dass ich schon wieder im Podcast bin. Aber Augenzwinkern, schöne Grüße an dich, Andi, ne, vom Lennart.
Ja, er sei gegrüßt in diesem Sinne. Na, pass auf, dann lass uns gleich reinspringen.
Klar.
Über den Sieg reden wir natürlich auch gleich, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin so im Moment so ein bisschen in einem Hertha-Loch, weil für mich irgendwie das Gefühl da ist, dass die Saison schon vorbei ist. Also eigentlich geht für mich der Blick ja schon in die Zukunft. Was passiert eigentlich nächstes Jahr? Denn um ehrlich zu sein, Aufstieg halte ich für, da kann man immer von träumen als Fan, aber das ist eigentlich kein Thema mehr. Und zumindest eine richtig wichtige Entscheidung, die gab es ja vor ein paar Tagen. Thomas Herrich hat verlängert und das war, wie ich glaube, etwas, was sehr gut ist für den Verein, was hilft. Ach, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Findest du es gut? Freust du dich drüber?
Über die Vertragsverlängerung vom Herrich?
Ja.
Ja, grundsätzlich ja. Ich glaube, was die letzten Jahre halt gefehlt hat und was wir wirklich dringend brauchen, jetzt auch in diesem Jahr, dass ja auch wieder diese extremen Umbrüche und jetzt auch mit tragischem Hintergrund mit dem Ableben vom Kai natürlich jetzt von keinem zu verschulden sind, aber einfach unfassbare Auswirkungen haben, ist, glaube ich, Kontinuität ein ganz, ganz hoher Wert, der uns die letzten Jahre gefehlt hat. Natürlich nicht nur um der Kontinuität willen, das darf natürlich nicht komplett abgekoppelt sein von der Leistung, aber soweit ich das von außen überblicken kann und wenn man die Herkulesaufgabe noch in Betracht zieht, dieser Chaosverein und die extremen Verwerfungen und die extreme Kulturprobleme, die dieser Verein viele, viele, viele Jahre hatte, wenn man das mit in Betracht zieht, muss man sagen, kann ich jetzt Herrich kein schlechtes Zeugnis ausstellen. In den Außendarstellungen, wo ich ihn erlebe, natürlich gesteuert von der Presseabteilung, aber wirkt auf mich souverän, überlegt, durchaus sperrig. Also das ist kein Ja-Sager und auch einer, dem ich sehr harte Entscheidungen zutraue. Insofern, soweit ich das eben, wie gesagt, aus der Ferne als Fan überblicken kann, erstmal eine Entscheidung, die ich sehr gut nachvollziehen kann, die ich unterstütze und die hoffentlich dem Verein ein Stück weit Ruhe gibt, die er braucht. Das ist so meine Einschätzung zu dieser Vertragsverlängerung.
Er wird es nicht einfach haben. Er hat es vorher auch schon nicht einfach gehabt. Man erinnert sich nur an das Sommertheater, was wir letztes Jahr hatten, ob wir überhaupt noch weiterspielen können, ob die Lizenz erteilt wird. Das war ja auch ein Tick auf der Kippe. Und ich glaube, dieser Spagat, der wird weitergehen. Also dieser Spagat zwischen dem Sparzwang, den wir haben, wir müssen nächstes Jahr eine Anleihe zurückzahlen und dem Kaderumbau, wobei Kaderumbau ja nicht nur heißt, möglichst Spieler zu haben, die weniger Gehalt haben, sondern sie auch qualitativ noch zu verbessern. Also da haben Weber und Thomas Herrich wirklich keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, im Vordergrund wird stehen die Konstanz. Die Konstanz ist, glaube ich, wichtig. Und ganz losgelöst davon ist es auch jemand, der einfach eine sympathische Außenwirkung hat. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem eher etwas sperrigen Michael Preetz, sind das schon andere Typen.
Ja, oder dem Herrn Bobic, dem Herrn B aus S.
Ja.
Nur das war natürlich von der Sympathieskala, naja gut, im starken, im tiefroten Minusbereich. Da kann man auf der Ebene nur punkten. Aber ich, wie gesagt, ich will es nicht, man muss auch nicht als in so einer Position muss man keine Beliebtheitspreise gewinnen und gewinnt sie wahrscheinlich auch nicht. Gerade in dieser dramatischen Lage, in der sich Hertha, so sehe ich es auch, weiterhin befindet und auch noch auf absehbare Zeit mindestens befinden wird. Da muss man verdammt harte Entscheidungen treffen.
Ja.
Wobei, ja, ich das kann muss mich man noch, auch können und da kann man, da kannst, da fliegen dir nicht immer nur die Herzen zu. Ja?
Ich kann mich noch erinnern, welche Diskussionen wir geführt haben, weil du doch damals sehr negativ über Bobic geredet hattest und über die Art und Weise, auch das von oben herab.
Ja.
Und ich war damals ein bisschen anders drauf. Ich dachte, ja, das ist, mag vielleicht streng sein, aber er zieht halt auch durch, was er für richtig hält. Und diese Strenge, vielleicht gehört die auch so ein bisschen dazu. Am Ende gibt Erfolg recht und den hatte Bobic einfach nicht.
Na, Strenge ist das eine, wie gesagt, eine gewisse Härte gehört zu dem Job dazu. Wertschätzendes Verhalten seinen Menschen sich herum gegenüber ist ein Faktor, den man immer haben kann. Erfolg, nicht Erfolg, viel Geld, wenig Geld, ein Mindestmaß an wertschätzendem menschlichen Umgang erwarte ich von jedem Menschen und an dieser Stelle hat Freddy Bobic in jeder Hinsicht aus meiner Sicht versagt. Ja, er hat, ich will diesen Menschen nicht mehr sehen. Er ist für mich als Mensch gestorben. Das muss ich in dieser Härte auch wirklich sagen. Und da hätte er mir auch den Champions League-Sieg geben können. Mit dieser Art von Umgang, wie er, wie gesagt, da insbesondere die Fans angesprochen hat, das war menschlich unter aller Sau. Und das hätte auch kein sportlicher Erfolg in meinen Augen mehr repariert.
Champions League Sieg, dass du daran denkst. Naja.
Immer. Wir streben nach dem Höchsten hier. Ja, so ist er ja der Hertha-Fan, haben wir ja gehört. Nein, dazu kommen wir ja gleich noch bestimmt. Mhm. Ich scherze natürlich.
Das mit Herrich war eine, ich sage jetzt einfach mal eine gute Nachricht. Ich glaube, eine, die dem Verein hilft oder ich gehe davon aus oder wir gehen davon aus. Bence Dardai hat eine weitere Nachricht geliefert und das war gefühlt für mich eher das Gegenteil. Ich will es auf den Punkt bringen, ich war extrem enttäuscht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich habe das zunächst auch für ein schlechtes Gerücht gehalten, aber es hat sich ja inzwischen wohl bewahrheitet. Und das hat schon, naja, über die Enttäuschung hinaus gewisse Spuren bei mir hinterlassen. Also Bence Dardai verlässt Hertha BSC zur neuen Saison, schließt sich dem VfL Wolfsburg an. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Für Hertha ist lediglich eine Ausbildungsentschädigung im niedrigen sechsstelligen Bereich drin. In der, ich glaube es war die Bild, war die Rede von 200.000 Euro, was natürlich wenig ist für, insgesamt für so ein Talent. Ja, ich würde es ganz gerne mal ein bisschen provokant fragen. Wenn nicht mal der Sohn des Trainers an den Berliner Weg glaubt, wer tut's denn dann?
Ich antworte jetzt mal mit einer Anekdote aus Bonn, die letztes Jahr in der Basketball-Bundesliga einen unglaublichen Lauf hatten. Ein fantastisches Trainerteam, mit ganz geringen Mitteln in die Finalrunde der Meisterschaft gekommen sind und da liegen sind. Aber es war eine unglaubliche Leistung. In dem Sommer nach diesem Erfolg ist das gesamte Trainerteam gegangen und fast das gesamte Team. Und da hat der Präsident des Vereins einen Satz gesagt, der mir immer wieder im Kopf herumspukt. Er hat gesagt, die Ereignisse zeigen und erinnern uns immer wieder daran, dass Profisport ein gnadenloses, eiskaltes Geschäft ist. Und ich glaube, wir Fans die wir ja uns über unsere Liebe zu unserem Verein definieren, für uns das eine rein emotionale Angelegenheit ist, sogar zu unserem eigenen wirtschaftlichen Schaden häufig, ja. Wir versuchen, diese Welt auf die Profis zu projizieren und ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Das ist unrealistisch. Klar, es gibt Spieler, die sich mehr, mal weniger identifizieren, aber die müssen ihre Entscheidungen treffen. Als Profis, als berufstätige Menschen, nach den Maßstäben, wie sie es für richtig halten. Und die Emotionalität wird in jedem Fall immer deutlich, 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 deutlich weniger eine Rolle für diese Spieler, für diese Profis haben, als sie für uns hat. Und damit, wenn man das ein bisschen akzeptiert, das hat mir halt geholfen, diese Aussage, deswegen zitiere ich sie von diesem Präsidenten der Baskets in Bonn hier, dann geschafft das ein bisschen Abstand zu solchen Entscheidungen. Und ich muss ehrlich sagen, wie Pahl das eingeordnet hat in der PK, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen wollten, das fand ich sensationell. Das fand ich fantastisch und auf den Punkt. Ja, er sagt, er ist ein Talent. Ja, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir sind ans Maximum gegangen dessen, was möglich war. Er hat eine andere Entscheidung getroffen und er muss jetzt mit den Konsequenzen leben. Und Pahl sagt auch, das kann sein, dass wir werden in ein paar Jahren sehen, ich glaube, so hat er es formuliert, ob das jetzt gut oder schlecht für ihn war. Und für mich ist das auch eine vollkommen offene Entscheidung. Es gibt Beispiele aus der verheerter Vergangenheit, wo wir sicherlich gesagt hatten, na, den hätten wir gerne noch bei uns gehabt. Es gibt mindestens genauso viele Beispiele, die in der Versenkung verschwunden sind. Deswegen, seine Entscheidung, sein Risiko. Und das würde ich nicht mit dem Berliner Weg verquicken. Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wir werden immer wieder Spieler abgeben müssen. Mal für mehr Geld, mal für weniger Geld, mal für kein Geld. Das ist die Zwickmühle, in die wir uns gebracht haben, eben als Verein, der extrem viele Fehler gemacht hat über die letzten Jahre. So sehe ich das.
Ich finde trotzdem die Entscheidung bemerkenswert, weil es ist vielleicht dann doch nicht nur irgendein Jugendspieler. Es ist immer ein Parko Dardai, der Sohn des Trainers. Also da ist ja schon der Name eigentlich eine Geschichte, die so extrem eng mit dem Verein verbunden ist, über eben den Vater, über den Trainer, über die Söhne, die alle bei Hertha spielen. Also das ist ja schon eine besondere Beziehung. Deswegen, also natürlich kann ich dann darauf verweisen und sagen, naja, am Ende geht er vielleicht trotzdem einfach woanders hin, weil er sich einfach da mehr Geld verspricht und eine vielleicht sportlich bessere Perspektive, aber die Prägung, die der Spieler hatte, die ist ja nun schon besonders. Also das finde ich schon, ich finde es schon bemerkenswert und ich finde auch die Frage, wenn wir immer vom Berliner Weg reden, dass nicht mal so ein Spieler dann bleibt. Also man könnte jetzt sagen, naja, dann komm, sei halt realistisch, es ist so, so ist Geschäft, dann brauchst du auch nicht überrascht sein. Aber ich fand trotz allem, hast du das erwartet? Ich nicht.
Ich hab nicht drüber nachgedacht. Dafür ist er, ehrlich gesagt, jetzt auch mal unter uns, einfach nicht wichtig genug.
Weil er fängt ja auch erst an, weil er ist ja noch kein Stammspieler bei Hertha.
Er ist noch kein Stammspieler. Er hat ein paar zart einige Sachen angedeutet, dass er Dinge kann. Also er bringt schon was mit. Ja, sicherlich in der offensiven Seite, glaube ich, spreche ich ihm schon mehr Talent zu als seinem älteren.
Masa also ist weiter, wenn wir ehrlich
dem
sind.
Dem ältesten Bruder, so, also als Palko. Aber das ist jetzt noch nichts, was mich nachts wach hält. In dem Zuge, da hatte ich auch im Chat reagiert, bei uns letztens, da wurden auch Gerüchte über Masa laut, da bin ich stramm gestanden innerlich. Weil das ist ein Spieler, der zeigt Reife, der zeigt Klasse. Das ist ein Spieler, der uns jetzt sofort weiterhilft und den ich ein vielfach höheres Talent im Moment zumesse als Benze. Deswegen, im besten Fall ein talentierter Ergänzungsspieler, aus dem erweiterten Umkreis des Kaders, noch nicht mal der Stammmannschaft. Das ist ein Spieler, über den wir reden. Dass das jetzt noch mal mit dieser Familiengeschichte ein Stück weit aufgeladen ist, okay, aber das hält mich, also dass der jetzt geht, also bitte auf Wiedersehen oder besser auf nimmer Wiedersehen. Oder vielleicht, das würde mir am meisten gefallen, wenn Wolfsburg noch absteigt und wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Das würde mir tatsächlich viel Freude machen. Bin ich ein bisschen schadenfreudig, das gebe ich zu, aber lass ihn gehen, bitte. Also an dem jetzt das Scheitern oder Nicht-Scheitern des Berliner Weges zu messen, falscher Maßstab aus meiner Sicht.
Ich bin ja niemand, der jetzt so gerne spekuliert, aber das ist ein Thema, bei dem du ohne Spekulation nicht so ganz auskommst. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, der geht davon aus, wahrscheinlich bleibt sein Vater über den Sommer nicht. Dann ist vielleicht auch der Vater weg und dann ist vielleicht auch das Gefühl, er muss sich da nicht gebunden fühlen. Kann ja durchaus sein. Sehr spekulativ, ich weiß es, aber könnte eine Rolle spielen. Also Pahl Dardai hatte heute vor dem Spiel gesagt, ich weiß nicht, ob du das bei Sky gesehen hattest, er wurde gefragt, auch zu Benche, und er hatte dann gesagt, dass er damals ja auch mal einen Vertrag vorliegen hatte von den Bayern und sein Vater ihm ausdrücklich gesagt hat, dass er sich da nicht einmischt, dass es seine Entscheidung ist und er soll sie treffen. Und dass er nach diesem Motto das Gleiche auch bei seinem Sohn gemacht hat, dass er ihm also nicht gesagt hat, was er tun soll oder was er nicht tun soll. Denn das ist ja, er ist ja eigentlich in einer schweren Rolle. Er ist ja, normalerweise hast du einen Trainer und du hast irgendwie einen Vater von einem Spieler und er ist beides in einer Person. Also ich stelle mir das schon schwer vor, wie zerrissen man eigentlich da sein soll, was man, wenn man sich dann mit dem Sohn drüber unterhält. Aber nach der Logik hatte er ja gar kein Problem, weil er hat es gar nicht entschieden. Er hat es quasi nur aus Trainersicht gesehen. Ist das glaubhaft?
Ja, das hat er ja nicht zum ersten Mal. Ich hatte das Interview nicht gesehen vor dem Spiel, aber diese Geschichte hat er schon öfter erzählt. Also die ist mir bewusst. Das ist für mich auch nachvollziehbar, vor allem mit seiner Begründung. Sagt, wenn du da als Vater eingreifst, dann trägst du die Verantwortung dafür. Mhm. Und das hörst du dir gegebenenfalls bis dein Lebensende an.
Ja, das hat er auch gesagt.
Ja, also insofern, aus meiner Sicht eine sehr, deswegen bin ich wirklich da beeindruckt an der Stelle, eine sehr erwachsene, eine sehr reife, eine sehr pädagogische Entscheidung von Paul. Top, ja. Auch wie er dann sagt, auf die Nachfrage in der PK, wie gehen Sie jetzt mit dem um? Stellen Sie ihn überhaupt noch auf oder der geht ja weg, lassen Sie ihn noch raus. Fand ich seine Reaktion auch klasse, wie er dann gesagt hat, hier im ganzen Verein entscheiden wir, wie die Spieler mit den Spielern umgehen und wie die, ob die spielen oder nicht, ob sie Leistung bringen oder nicht. Wenn uns Spence weiterhilft, wenn er die Chance erhöht, dass wir ein Spiel gewinnen, dann spielt er und wenn nicht, dann nicht. Das will ich hören von meinem Trainer. Das fand ich eine unglaublich klasse, klare, nüchterne Trainerreaktion, wie man genau mit so einer Situation umgehen muss.
Wobei die Frage wurde ja nur gestellt, eben weil man ihm nicht Nüchternheit unterstellt hat bei der Entscheidung. Ich glaube, es gab ja mal einen Lukas Ulrich, der zu Gladbach gegangen ist und dann bei Hertha kein Spiel mehr gemacht hat, weil man gesagt hat, wir geben dem keine Einsatzzeit mehr, wenn er sowieso weggeht, dann lassen wir lieber andere spielen. Und er hatte, glaube ich, vorher auch noch gespielt. Also man könnte ja schon sagen, Mensch, machst du jetzt für den eigenen Sohn Ausnahme? So ganz unbegründet ist der Gedanke ja nicht. Also ich kann schon verstehen, dass man das fragt.
Das ist die Aufgabe der Presse, solche Fragen zu stellen. Mhm. Ich möchte nicht das Recht in Frage stellen, solche Fragen zu stellen. Ich fand nur die Antwort gut. Mhm. Und daran messe ich jetzt auch Paul, sowohl bei, und da hast du recht, daran sollte sich sowohl Paul in dieser Saison die messen lassen, als auch alle anderen Trainer in Zukunft in allen Mannschaften, weil ich fand, dass genau das ist der Weg. Das ist für mich professionelles Arbeiten. Ja, also das würde ich mir wünschen. Insofern ein tolles Interview. Gute Frage, berechtigte Frage, gute Antwort.
Apropos Medienfragen und da sind wir schon bei der Pressekonferenz. Ich habe in den letzten Folgen des Öfteren mal gesagt, dass ich Paul Dardai bei Hertha BSC so entspannt und so gelassen und so ruhend wie gefühlt noch nie erlebt habe. In vielen Pressekonferenzen. Feixend, macht seine Spielchen mit den Journalisten und ich habe echt den Eindruck gehabt, der ist ja sowas von angekommen und so seiend bei Hertha. Weiß ich nicht. Also der scheint das ja wirklich zu genießen. Und dann hatte ich diesen Eindruck. Dann gab es eine Pressekonferenz und die war anders. Ich hätte jetzt fast gesagt, der war schlecht drauf. Ich habe ihn als eher gereizt empfunden. Er war immer wieder konfrontativ zu den Journalisten. Auch bei Fragen, wo ich glaube, wo man nicht die Konfrontation hätte suchen müssen. Das waren jetzt keine so außergewöhnlichen Fragen. Wie hast denn du die Pressekonferenz und sein Auftreten gesehen? Warum war der so? Oder war das notwendig? Ich habe es eher als negativ empfunden und mir fehlte auch ein Tick die Souveränität dadurch.
Also den Eindruck, den du schilderst, hatten viele andere auch, ja, mit den Hertha-Fans in Köln in unserer Gruppe, mit denen wir geschrieben haben, die schildern da, haben da einen ähnlichen Eindruck gewonnen und einer schrieb sogar, die PK war ein einziger Unfall. Dann habe ich sie mir auf deine Bitte hin nochmal angeguckt, extra heute vor dem Spiel. Und bin zu einem ganz anderen Schluss gekommen, wie du jetzt ja auch schon aus Teilen, die wir ja hier schon besprochen haben, mitgenommen hast. Vielleicht, deine Frage waren ja zwei Teile. Vielleicht zu dieser Gereiztheit würde ich im Moment zurückstellen. Das erste Mal, wie erlebst du Paul? Und da sehe ich es genauso, nehme es genauso wahr wie du, dass er ein großes Maß an Souveränität hat. Für mich wirkt er für einen Mensch, der genau was weiß, was er jetzt wert ist, der mehrfach aus seiner Sicht bewiesen hat, was er für einen Wert für diesen Verein hat. Der macht sich nicht krumm, der ist so, wie er ist und fühlt sich damit absolut wohl. Der ist absolut kongruent. Den Paul, den wir jetzt erleben, und ich weiß nicht, ob das in früheren Zeiten immer der Fall war, dass wir kriegen einen vollen Blick auf seine Persönlichkeit, weil er hält nichts mehr zurück. Und er moderiert nicht mehr. Und er kuscht auch nicht vor der Presse. Und das finde ich sehr angenehm. Ich muss sagen, mich beeindruckt das sehr. Und ich finde das ganz stark. Die Frage, jetzt leite ich aber über zur Gereiztheit.
Hm. Ja, ganz kurz, falls ich das noch sagen darf,
bitte.
Auch die Medienschelte, die damit rüberkam, wo die ich oftmals so wahrgenommen habe, wie an der schlechten Stimmung hier im Verein und an vielem, was dann auch nicht erfolgreich geht, vielleicht dann das auch ein Spieler weggehen oder an der schlechten Stimmung überhaupt, vielleicht auch bei dem einzelnen Spieler, da sind ja die Medien auch sehr schuld und überzogene Erwartungen. Und das allein, das so als Schwerpunkt zu machen, das war mir zu reduziert.
Ob das jetzt seine Erklärung auf alles ist, das haben wir ihn ja nicht gefragt. Er kam ja auch in der PK und auch in seinen sonstigen Äußeren auf die, aber in der PK ganz besonders, wie die Leute nach ihm oder zwischen ihm mit dem Geld rumgeschmissen haben und nur Scheiße gebaut haben. Das waren nicht seine Worte, das sind jetzt meine, aber das war,
ja, das war ja auch
die Message. So. Das war auch so, genau. Wer will das denn in ernsthaft abstreiten? Und er sitzt jetzt da, sitzt mit einem Trümmerkader, den er für einen schmalen Taler zusammenstellen musste, in kürzester Zeit da, und die Presse scheißt ihm permanent vor den Koffer, warum er nicht direkt aufsteigt. Ja, ich kann seine Sicht da sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich denke, da nehme ich jetzt, ich habe jetzt also die letzten Wochen auch schon länger drüber nachgedacht. Was herrscht eigentlich für eine Stimmung im Verein? Und die ist extrem negativ. Und ich will einen Teil der Menschen will ich es vorwerfen, weil die schon lange, lange, lange so sind. Und vielleicht auch der Berliner Art ein bisschen geschuldet ist, immer zu nörgeln. Und ich habe so mit Paul gefühlt, als er gesagt hat, spiele ich hier Europacup, wie heißt die jetzt, Eurocup, ich habe den Überblick
Conference
verloren.
Conference League heißt und was es alles gibt.
Warum ist es nicht Champions League? Spiel Champions League, warum ist es nicht Meister geworden? Es ist nie genug und es wird immer nur gemeckert. Und da tragen die Medien durchaus eine Mitschuld. Klar, die müssen kritisch hinterfragen, aber sie nehmen sicherlich auch die Stimmung aus der Fanschaft auf. Und ich denke, das ist vielleicht so ein bisschen, was ich auch mitgenommen habe. Für mich auch, und vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere auch noch mit angesprochen, trotz aller Gereiztheit, trotz der extrem schlechten Gefahrungen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, ich bin auch dünnhäutig geworden, das merke ich ganz deutlich, ja. Nochmal zu fragen, was trage ich eigentlich für eine Stimmung in den Verein, ja. Und ich fand es eben so schön, die letzten Monate vor dem Tod von Kai hatten wir für einen kurzen Moment eine andere Stimmung. Wir hatten Aufbruchstimmung, wir hatten Lust auf Hertha, auch wenn auch in der Hinrunde natürlich auch nicht alles gelaufen ist. Ne? Wir hatten eine Galionsfigur an der Spitze, mit der wir uns als Fans identifizieren können, die auch eine Strahlkraft hatte, weit über den Verein hinaus. Und das war so eine tolle, positive Stimmung. Und dann ist in dieser Winterpause mit dem Tod von Kai, mit den schlechten Ergebnissen, ist das alles wieder eingebrochen. Und es ist wieder so depressiv und schwer. Und ich habe auch wieder ein paar Wochen Hertha-Detoxing gemacht. Also das heißt, keine Hertha-Content, insbesondere nicht von Fans, konsumiert, weil mich das einfach tierisch runterzieht. Ja. Und das ist vielleicht so, und deswegen habe ich mich da so wahrgenommen gefühlt und konnte dem Paul so nachfühlen, dass der davon genervt ist, wenn er das schon so seit vielen Jahren erlebt und dass es da aus ihm rausbricht und dass er auch mal in die Offensive geht, menschlich für mich nachvollziehbar, von mir aus sogar ein Applaus, ganz ehrlich, ich fand das gut.
Ja, also ich finde, es läuft immer noch ein bisschen Gefahr, selbstgerecht zu werden, denn ein Teil der Diskussion, da ist ja auch er mitschuld und er hat auch dazu beigetragen, ich komme gleich drauf zurück, warum ich das sage. Wenn ich uns jetzt mal an den Sommer letzten Jahres erinnere, da hatten wir in Köln die Folge aufgenommen, auch mit dir zusammen. Und ich glaube, wir waren so unterwegs, Jugendspieler aufbauen, vor allem nicht absteigen. Und wenn wir im Mittelfeld landen, nach diesem Kaderumbruch, nach der geringen Vorbereitungszeit, nach den Kaderlücken im Mittelfeld, dann hat Paul Dardai eine richtig gute Arbeit gemacht. Wenn ich das daran messe, wenn ich jetzt sage, einstelliger Mittelfeldplatz, Entwicklung der Jugendspieler, wir hatten heute 6 Spieler von 11 aus der eigenen Jugend, war, glaube ich, der jüngste Kader heute. Das war eine ansprechende Leistung, das war ein verdienter Sieg. Ich meine, wir haben jetzt gegen St. Pauli gesehen, wenn es eine stärkere Mannschaft ist, dass Hertha dann auch ein anderes Gesicht zeigt. Aber da bin ich schon mit einverstanden. Ich glaube aber, dass er in Teilen, auch der Verein, auch Dardai, sich natürlich insofern angreifbar macht, dass Und das war etwas, was Dardai letztes Jahr gesagt hatte. Er hat schwere Rahmenbedingungen. Er glaubt, dass er mit Hertha in der Rückrunde besser spielen kann, weil er dann ein eingespieltes Team hat. Und es wurde, ich kann jetzt nicht den Wortlaut mehr genau sagen, auch von Vereinsseite aus sinngemäß gesagt, mal gucken, wo wir dann stehen, ob wir dann in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen sind. Er selber hatte eigentlich gesagt, die Rückrunde wird besser. Und die Rückrunde ist schlechter geworden. Und deswegen finde ich, muss er sich zumindest der Kritik stellen und auch sagen, ja, das habe ich gehofft, das ist nicht passiert. Und auch die spielerische Weiterentwicklung bei Hertha BSC, dass wir teilweise ja wirklich hilflos spielen, auch gegen Teams aus dem unteren Tabellenende oder aus dem unteren Teil der Tabelle. Da gab es schon viele Spiele, die doch leichtfertig meines Erachtens verloren wurden durch eine Taktik in der ersten Halbzeit, die vorne und hinten nicht aufging, durch manchmal komplett verlorene Halbzeiten. Also ich finde, man kann sachlich schon Kritik äußern und manchmal fragen, mein Gott, war das die richtige Taktik? War das die richtige Aufstellung? Das muss man schon fragen können. Und ich finde, das ist ein Punkt, wo sich Dardai zumindest angreifbar macht und wo mir lieber gewesen wäre, dass er auch gesagt hätte, ich habe hier auch Fehler gemacht oder ist nicht alles gelaufen. Das hätte ich dann einfach ausgeglichener gefunden, als nur einfach auszuteilen. Das stört mich eher.
Sicherlich ein Punkt, der nicht nur von dir ins Feld geführt wird. Das ist kein Übermensch. Ja, erstens ist er auch sehr Mensch. Das finde ich übrigens sehr schön, wie gesagt, und wiederhole das auch gerne nochmal hier, mit allen Facetten. Und im Moment erleben wir ihn in Aspekten eben auch als genervten Menschen. Und er lässt das auch und lässt uns daran auch teilhaben. Ich finde das nicht schlimm. Was er sicherlich bemängelt, und da springe ich ihm bei, mal einen Gesamtblick zu werfen. Du hast ja selber schon mal ausgeholt, wie die Rahmenbedingungen waren. Er hat in der PK selber auch mal Sachen gesagt, die wir vielleicht als Fans nicht hören wollen, aber die sicherlich Faktoren sind. Schwierige Schiedsrichterentscheidung, da hatten wir in den letzten Wochen sehr viel Pech. Eine Krankheitswelle, die uns unseren Emotional Leader in einer sehr entscheidenden Phase, unter anderem auch beim Pokalspiel gegen Kaiserslautern genommen hat. Welchen Stellenwert Fabi Rehse für die Mannschaft hat, das sieht man ja. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Der hat uns in einer sehr entscheidenden Phase jetzt der Rückrunde, wo vielleicht mehr drin gewesen wäre mit ihm, hat er uns gefehlt, entweder völlig oder noch nicht in einem körperlichen Zustand, wo er uns wirklich weiterhelfen könnte, dazu weitere Verletzte. Das haben andere Mannschaften auch, wirst du sagen. Er wirbt halt nur dafür, dass man das auch eben mit einbezieht. Und da bin ich bei ihm. Und bei diesen Analysen wird immer zu schnell gesagt, der Trainer ist das Problem. Und das ärgert mich gerade vor dem Hintergrund unserer Erfahrung in den letzten Jahren. Was haben wir da nicht alles gehabt? Wir hatten den Labbadia, okay, Korkut, ja, Schwarz, mal Korkut ausgenommen, ja. Wie oft saßen Schwarz vollkommen entgeistert auf der Pressekonferenz und hat einen Satz gesagt, den ich so oft in den letzten Jahren gehört habe, dass er mir zum Hals reinkommt. Ich kann das nicht begreifen. Wir haben so toll trainiert und haben nichts davon aus dem Platz gebracht. Und wenn das so gestandene Trainer sagen, wie er Korkut ausgenommen, sagen wir Labbadia, Schwarz, Dardai, das zeigt, dass es strukturell im Verein nicht stimmt, in der Mannschaft nicht stimmt. Das ist auch ein Stück weit unabhängig, nicht vollkommen, aber ein Stück weit unabhängig auch von den Spielern. Und da muss ein Mentalitätswandel her, durch den ganzen Verein. Und deswegen warne ich da auch, bin dagegen Schnellschüsse. Ich habe dann mal den Eindruck, da ist so bei den Fans die Erwartungshaltung, ich muss nur ein Puzzleteil austauschen. Schon fallen alle anderen Teile genau an den richtigen Platz und wir gehen durch in die erste Liga und werden Champions League-Sieger. Ich übertreibe.
Aber ist das?
Das ist unrealistisch.
Ist das denn wirklich ein Schnellschuss, wenn der Verein überlegt und sagt, ist die spielerische Entwicklung der Mannschaft ist auch das, wo wir Spiele vielleicht auch taktisch verloren haben durch eine verlorene Halbzeit? Ist es erstmal verboten, dass ein Verein überlegt, ob wir da richtig unterwegs sind? Also für mich ist Dardai natürlich auch eine Legende. Ich mag, wer kann den nicht mögen? Aber es ist, ich verstehe schon, dass die Kritik an der spielerischen Entwicklung der Mannschaft gerade in der Rückrunde sicherlich nicht unberechtigt ist. Da muss ich doch mal überlegen. Ob das jemand anders besser kann, ist ja eine ganz andere Frage. Aber ich
das finde, ist aber die entscheidende Frage.
Mir wäre lieber, er wäre an der Stelle etwas dünnhäutig, nicht so dünnhäutig.
Nehmen wir es mal von seiner persönlichen Lage weg. Ich glaube, ich kann dir das nicht, ich will dir das auch gar nicht ausreden. Er ist gereizt, das ist überhaupt keine Frage. Aber nehmen wir es mal ein bisschen aus diesem Wolkigen. Natürlich ist es einfach zu sagen, und es ist auch nicht, wenn man es rein objektiv betrachtet, auch nicht falsch, dass Dardai Fehler macht. Wir vermissen eine Entwicklung der Mannschaft. Ich glaube, Marc Schwitzki hatte auch geschrieben, es ist jedes Mal irgendwie so ein Überraschungsei. Du weißt nicht, wie Hertha rauskommt. Wenn es irgendwie aus einem irgendwie nicht ersichtlichen Grund funktioniert auf einmal alles oder am nächsten Tag wieder gar nichts mehr. Es fehlt so die Kontinuität. Ne?
Wir können übrigens gerne sagen, ja? Trainerteam. Es ist ja nicht nur er da. Das ist ja auch eine Teamleistung, was die Trainer da machen.
Genau. Aber die entscheidende Frage ist, und genau die Frage hast du gestellt, der Verein solche Fragen stellt, das ist natürlich, und das muss er auch. Und selbst wenn es gut läuft, muss er sich immer die Frage stellen, nicht eben nur von den Meriten der Vergangenheit sich leiten zu lassen, sondern auch, schafft der Trainer, das Trainerteam, wie du zu Recht sagst, es auch in der Zukunft, es weit mindestens weiterhin so gut oder sogar noch besser zu machen, damit wir unsere Ziele erreichen. Diese Frage muss ich stellen, das ist absolut legitim, das erwarte ich von jeder Profimannschaft. Und das, und jetzt nehmen wir es mal aus dem Wolkigen, ja, weil du hattest gesagt, natürlich kann man Personalentscheidungen kritisieren. Letzte Woche war ich auch überrascht, den Masar nicht zu sehen und der das Woche davor noch super gespielt hat. Alles Themen, die wir alle mit Leidenschaft diskutieren. Von der Taktik habe ich keine große Ahnung, ja, ob das alles gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Man sieht auf dem Spielfeld, mal klappt's nicht. Aber die Frage ist, welcher Trainer, der verfügbar ist, den wir uns leisten können und der nach Berlin kommen will, bietet wirklich die Gewähr, und ich rede hier von die Gewähr, nicht nur die vage Hoffnung und das hinein faszinierende und illusionierende Wunschdenken, wer bietet das Gewähr, dass er es besser machen kann als Paul? Und ich sehe da keinen. Das sage ich dir ganz offen.
Ja.
Sag mir mal einen Namen. Ich will mal einen Namen hören. Wer
naja,
macht es besser?
Mein Gott, ich bin nun kein Manager eines Bundesliga-Vereins. Ich bin genauso Fan wie du. Also bloß, weil ich sie nicht kenne, muss es nicht heißen, dass es sie nicht gibt. Da bin ich so gesehen nicht der Maßstab.
Aber das ist mir denn eben
auch wenn
zu
ich dir jetzt gerade etwas
Diskussion.
Den Wind aus den Segeln nehme.
Ich committe mich ja ganz klar. Ich mache mich natürlich auch angreifbar. Ich deine Argumente und die vielen Argumente, die ich auch, die mir gewahr wären, die sind ja valide. Die will ich ja gar nicht, deren will ich ja gar nicht die Berechtigung absprechen. Erstens bin ich kein Fachmann, der sich darüber erheben dürfte.
Bin ich ja auch nicht.
Und B, ist das eine berechtigte Sichtweise? Aber das ist eben nur die Teil der Wahrheit. Wenn du eine konstruktive Diskussion führen willst, dann musst du konkret werden. Dann musst du sagen, derjenige Trainer hat in einer vergleichbaren Situation mit einer Mannschaft mehr erreicht, der ist verfügbar, den können wir bezahlen und der will zu uns. Das wäre eine Alternative. Dann höre ich zu. Sonst sage ich, dann kannst du dir deine Argumente sonst wohin stecken, solange wir nicht klare Fakten haben. Und eben nur, ich habe vorhin gesagt, Kontinuität, das ist so ein wichtiger Faktor, dass gerade in der Situation, in der Hertha im Moment ist, ein Wert an sich, der gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Gucken wir mal auf die Mannschaften, die mit sehr wenig in letzter Zeit sehr viel erreicht haben. Heidenheim, St. Pauli jetzt. Heidenheim natürlich ein Extrembeispiel, ne?
Stuttgart,
das ist gut. Da hat's tatsächlich mal geklappt, ja. Aber bei Union, ja, unser Rivale aus Berlin, haben lange gearbeitet, um in diese Position zu kommen. Hatten sehr viel Ruhe im Verein, eine hohe Kontinuität auf dem Trainerposten. Das ist das. Gucken wir uns die Negativbeispiele an. Hamburg, HSV in dem Fall. Ein Verein, der mit sicherlich riesigen Möglichkeiten ausgestattet ist. Und ich weiß nicht, zum wievielten Mal jetzt versucht aufzusteigen? Sechs Jahre? Sechste Jahr?
Ja, aber komm mal ein bisschen
Schwierig.
Zurück zu dem Konkreten,
ich komme.
Zu Hertha. Also jetzt
weichen
wir doch sehr davon ab. Vielleicht können wir ja nochmal, wir können uns ja das Spiel heute nochmal mit dran nehmen. Da gehen wir ja über Was heißt vielleicht? Wir reden ja über das Spiel und vielleicht sollen wir das jetzt einfach mal machen, weil da haben wir ja auch ein bisschen Beispiele über Spieler, die jetzt spielen, über Spieler, mit denen wir auch in die neue Saison gehen wollen und vielleicht über Spieler, wo ich mich schon ein bisschen frage, warum die denn eigentlich so lange gehegt und gepflegt wurden, auch vom bestehenden Trainerteam. 5:2 ist es ausgegangen. Ich muss noch mal nachgucken. Es waren ja so viele Tore. Ich bin überhaupt nicht mit dem Schreiben nachgekommen. Ich lese es mal schnell vor. Tabakovic zum 1-0. Torodde zum 1-1. Tabakovic zum 2-1. Ein Doppelpack ist es ja immer. Sonst kann er ja nicht. Torodde dann allerdings auch Doppelpack. Das war ärgerlich. 2-2. 3:2 durch Martin Winkler. Dann nochmal Winkler. Und zum Schluss 5:2 durch Niederlechner. Ab dem Moment konnte man dann spätestens das ganze Ding auch halbwegs ruhig gucken. Erwähnenswert finde ich nochmal 69.135.000 Zuschauer. Am geilsten fand ich allerdings diesen blöden Sky-Reporter, der dann danach tatsächlich sagte, ja, auf die Gelsenkirchener Fans könne man sich verlassen. Ja, das waren ja auch nur die da im Stadion. Also, naja, gut.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe parallel das Handballspiel geguckt um die Olympia-Qualifikation und war in der glücklichen Lage, den Ton auszumachen zu können vom Hertha-Spiel, den ich finde, die Kommentatoren-Gilde im Moment, nicht nur bei Hertha, generell im Fußballsport, in anderen Sportarten machen das sehr viel besser, unerträglich. Mir macht das keinen Spaß mehr, dazu zu hören. Ich möchte bitte überall nur noch eine Stadion-Ton-Option oder ich höre nicht mehr hin. Selbst wenn ich den Ton laufen habe, höre ich nicht mehr hin. Ich will das gar nicht mehr bewerten. Ich habe da keinen Spaß dran im Moment.
Ich habe leider hingehört. Mhm. Aber wir haben eine interessante Aufstellung gehabt. Also
mach was.
69.135.000 Zuschauer ist einfach eine bombastische Kulisse für die zweite Liga. Ich meine, da hat der 11. gegen den 14. gespielt.
Und ja, aber eben zwei Schwergewichte, ne?
Das darf man halt natürlich zwei Schwergewichte und da natürlich Berlin ist einfach beliebt. Du hast viele Gästezuschauer, weil die wissen, hey, Hauptstadt, Olympiastadion, Berlin, Wochenende, das zieht einfach.
Es leben da auch viele Menschen, das darf man halt auch nicht vergessen.
Und das
ne?
kommt natürlich noch dazu. Für viele Exil-Gelsenkirchner ist es dann wahrscheinlich auch ihr Heimspiel.
Genau.
Aufstellung. Gersbeck mit drin, haben schon viele vorher geheult so ein bisschen und hatten ein komisches Gefühl. Ich glaube, Ernst komplett raus, immer noch verletzt wegen seiner Prellung. Und dann, Deo drin, Martin Dardai drin, Duciak drin, Maser drin und dafür gingen Kenny, Leisner, Barkok und Palko Dardai, der Magen-Darm-Infekt hatte, raus. Zumindestens mal bei Barkok würde ich gerne mal hinterfragen, ob das nicht schon überfällig war. Er hat ja immer oft und lang gespielt, oftmals durchgespielt. Was Duciak da heute gemacht hat, das war um Ellen besser. Er war verletzt, man hat ihn vielleicht schon mit reingebracht. Aber um ehrlich zu sein, ich möchte den Barkok in der neuen Saison eigentlich nicht sehen.
Sagen wir mal so, du wirst es wahrscheinlich auch nicht müssen. Ne? Also ich glaube, er ist doch nur ausgeliehen, ne, von Mainz.
Naja, es bestimmt eine Anzahl von Einsätzen zieht, glaube ich, eine Kaufoption.
Ist das so?
Oder wirkt die dann?
Gut, das habe ich schon gar nicht mitgekriegt. Ich meine, er hat auch Sachen gezeigt, ne, dass er durchaus Talent hat und man muss es eben vielleicht nochmal über ein paar längere Spiele sehen. Es ist natürlich auch nicht einfach, in der Winterpause zu wechseln. Du hast ja halt vorhin in der Hinrunde, glaube ich, sehr wenig bis gar nicht gespielt. Denn in eine Mannschaft zu kommen, die einen ganz anderen Fußball spielt, die selbst sich auf der Suche nach sich selbst ist. Deswegen schwierig zu sagen, ob er da dauerhaft keine Lösung sein kann. Duciak heute sehr stark und insgesamt auch ein Spieler, der natürlich eine große Qualität hat, auch nicht immer gezeigt hat, aber grundsätzlich hat heute bockstark. Kleiner Exkurs, hat auch ein halbes Jahr gefehlt. Der hat uns gefehlt, so ein Typ, ne? Gerade im zentralen Mittelfeld hatten wir echte Probleme. Mal gucken, wie es ist. Also ein Duciak, ich weiß nicht, ich habe irgendwo gelesen, dass er ein Kandidat ist, der den Verein verlassen soll. Heute hat er mir sehr gut gefallen. Wenn das sich verstetigt, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir da im Zentrum so eine Lösung haben.
Also mit der Leistung heute oder mit dem, was er jetzt immer wieder ja ansatzweise gezeigt hat, wenn er eingewechselt wurde, für mich auf jeden Fall ein Mann, der für mich, Duciak ist der bessere Barkok, klingt dämlich, aber ist so. Insgesamt erste Halbzeit ein teufelswildes Spiel, hat mich so ein bisschen an die Spiele erinnert gegen Magdeburg, also es war ja hochunterhaltsam, aber du siehst eben auch, wenn ja die Angriffsreihen im Prinzip das Spiel machen und die Abwehr auf beiden Seiten patzt. 1-0 durch Tabakovic, richtig schön von Dudziak vorbereitet, war sehr sehenswert. Bei dem 1-1 frage ich mich allerdings, oh Gott, Gersbeck, den kannst du aber auch besser klären, oder? Da hat er schon seinen Anteil gehabt. Er ist nicht der Alte, wie in Karlsruher Zeiten. Also das alles, was passiert ist zwischendurch, ich finde, man merkt es ihm an. Das hat Spuren hinterlassen. Die Sicherheit ist nicht da. Es ist ja nicht das erste Mal. Ja. Es ist tragisch und traurig irgendwie, dass es leider nicht besser bei ihm läuft.
Und zwar sicherlich ein Spieler, der nicht nur leistungsmäßig, sondern auch als Typ, als Führungsspieler eingekauft war. Ja. Und dass der dann so enttäuscht, erst menschlich durch diese unentschuldbare Aktion im Trainingslager und in der Folge jetzt auch sportlich. Wer konnte das voraussehen? Ja, also es ist wirklich ein Riesenproblem. Ich bin auch ernüchtert. Letzte Woche war es schon sehr schwach. Und wir haben, ja, das ist zum Beispiel ein Thema, da würde mich mal deine Meinung interessieren. Ich weiß nicht, der Uwe Bremer hat geschrieben, als Gersbeck dann suspendiert war, dass Hertha nicht profimäßig aufgestellt ist im Tor. Das fand ich ein bisschen harsch. Terk hat ihn dann auch ein Stück weit widerlegt in den Rest der Hinrunde. Befindet sich aber nach meinem Eindruck auch schon mindestens seit Jahreswechsel in einer leichten Formkrise. Hat vielen, wenn mich nicht restlos überzeugt, und Gersbeck ist leider jetzt halt keine verbessernde Alternative. Also ein Thema, bin ich mal gespannt, ob wir da auf der Torwartposition reagieren oder ob die beiden, dem Tjaar kann man sicherlich zutrauen, ob auch der Verein da Handlungsbedarf sieht oder ob man nochmal vertraut, dass die vielleicht nochmal die Tore kriegen. Wie siehst du es denn?
Also Ernst hat sich meines Erachtens bei Hertha bewährt, dass der ist immer noch ein junger Spieler, vielleicht auch mal ein schlechtes Spiel hat, da habe ich überhaupt keine Sorge. Also im Gegenteil, Ernst ist für mich der Stammtorhüter, der absolute Ligareife gezeigt hat, der ein Rückhalt ist bei Hertha BSC, da habe ich überhaupt gar keine Sorge. Bei Gersbeck wird man sehen, ist das ja Psychologie im Moment noch, kommt der mit der Last nicht zurecht, es ist das Uneingespieltsein. Er hat bei Karlsruhe gezeigt, dass er ein guter Torwart sein kann. Und wenn er das im Moment nicht zeigt, dann hat das meines Erachtens nichts mit dem zu tun, was er sportlich kann. Dann hat er ganz viel wahrscheinlich damit zu tun, mit der Mentalität, mit dem Stress, den er zwischendurch hatte. Das zeigte dann halt wohl Spuren. Also vermute ich, da soll Hertha überlegen, wie sie da weitergehen. Im Moment, da mache ich mir am wenigsten Sorgen, um ehrlich zu sein.
Wirklich? Also ich mache mir da tatsächlich.
Ich mache mir Sorgen, wenn Ernst geht, ja.
Selbst wenn es, ich denke auch, dass es bei Tjaak und Gersbeck bleiben wird. Und ich stelle mir die Frage, ob das reicht für den Aufstieg. Also Tjaak hat durchaus gezeigt, dass er auf Profi-Niveau halten kann. Aber wenn ich im Tableau das betrachte, sind die Torwartleistungen, würde ich sie eher im Bereich Durchschnitt, wenn überhaupt, eher tendenziell unterdurchschnittlich einordnen. Und da ist die Frage, reicht auch so ein Torwartteam, um den erklärten Ziel nächstes Jahr spätestens den Aufstieg anvisieren zu können? Zu Recht, da habe ich Zweifel, muss ich sagen.
Naja, würde ich nicht am Torwart festmachen für mich. Also wir hatten noch quasi Groch, glaube ich, der in der zweiten war, der auch mal eingesprungen ist.
Der auch schlechte Phase hat in der U23, aber jetzt ein paar Spiele.
Ja, mag sein. Ja. Vielleicht wird man gucken müssen, ob man bei dem zweiten Torwart umdenken muss. Aber da habe ich eigentlich gar nicht so eine Angst vor. Für mich sind eigentlich andere Positionen wichtiger, vor allem das Mittelfeld, weil wir immer wieder in vielen Spielen ja doch irgendwo eine Lücke dazwischen hatten.
Ja. Das ist sicherlich die Hauptbaustelle da.
Und zumindest auf der Sechserposition haben sich, glaube ich, Clemens hat sich unheimlich gesteigert in der Saison und auch Dudziak heute mit dem Spiel durchaus eine gute Alternative. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, wir haben heute gegen Gelsenkirchen gespielt und nicht gegen St. Pauli. Da haben wir nämlich mal gesehen, wo nochmal die Unterschiede sind und dass das natürlich auch viel mit dem Gegner zu tun hat. Nichtsdestotrotz, ich freue mich insgesamt über die erste Halbzeit, dass wir mit einem 3-2 da rausgegangen sind, dass trotz dieses, sagen wir mal, Fauxpas von Gersbeck auch Tabakovic nochmal nach Vorlage von Rehse das 2-1 gemacht hat. Das war schön. Also unter Doppelpack kann er ja offensichtlich nicht. Und witzigerweise in dem Moment, wo ich dachte, Mensch, jetzt hat Hertha das Spiel so ein bisschen im Griff. Jetzt ist es nicht mehr so ganz fuchsteufelswild, kam dann noch das 2-2 durch Tarodde. Da haben sie auch alle schlecht gestanden. Da war es aber meines Erachtens auch die Viererkette, die nicht gut war, die einfach ja, ihre Gegner teilweise verlassen haben.
Ja, aber auch schon vorher im Mittelfeld zu passiv. Also die spazieren da manchmal durchs Mittelfeld. Ich sehe wirklich da bin ich ganz bei dir, da ist wirklich die Hauptbaustelle. Sie haben es nachher in der zweiten Halbzeit ganz besonders gut, insgesamt im Spiel auch besser gemacht als in der Vergangenheit, aber in den zwei Szenen war mir das alles auch wieder zu passiv. Ja.
Das waren einfache Gegentore eigentlich.
Komische Dinger, ja. Mal abgesehen von dem Torwartfehler, aber es ist auch ein relativ unbedrängter Abschluss, der viel zu einfach denn dadurch der vertrohe Vortrag mit dem Ball am Fuß durchs Mittelfeld geht. Das sieht man in anderen Spielen nicht. Also das ist vielleicht das, was Paul meint mit Zweitliga-Fußball, Erstliga-Fußball. Da musst du eine ganz andere Präsenz haben, eine ganz andere Physis. In der zweiten Halbzeit haben sie die aus meiner Sicht ganz toll gezeigt, waren unglaublich präsent, sehr physisch, sehr nah dran am Gegner. Das war, da sind sie auch souverän dann durchgekommen. Ja, ne?
Und ja. Vielleicht ist das 3-2 von Winkler, sollte man einfach nochmal erwähnen, weil das einfach hervorragend gemacht war. Er hat sich da gut durchgesetzt und tanzt dann noch seinen Gegenspieler und den Keeper aus, indem er eben noch nicht schießt, sondern mal eine Drehung macht und den auch wunderschön außen dann versenkt. Das war richtig schön gemacht und fand ich auch extrem cool gemacht. So viel Coolness musst du erstmal haben.
Zumal es in so vielen Situationen in der Vergangenheit genau dieselbe Bewegung nicht geklappt hat. Deswegen, ich hatte schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was macht er denn? Weil es hat, Derry hat ganz viele solche Szenen gehabt, aber auch Winkler, wo sie dann eben nochmal nach innen ziehen und der Verteidiger dann eben doch den Fuß an den Ball noch gekriegt hat und die Chance kaputt war. Hier hat es geklappt und dann natürlich ein schönes Tor.
Ich habe mir dann für die zweite Halbzeit nur noch die Tore aufgeschrieben, also nochmal das 4-2 durch Winkler, da sah jetzt der Gelsenkirchener Keeper, der Müller, nicht unbedingt super aus. Den muss er eigentlich haben, aber wie auch immer, Winkler ist da, trifft, macht auch seine zwei Tore. Für
Flanke
mich
Rese wieder, ne?
Ja, wahrscheinlich das beste Spiel von Winkler. Einfach, weil es auch zweimal mit einem Tor gekrönt hatte. Er hatte schon viele Spiele gehabt, wo er die Chancen doch oftmals recht leicht vergeben hat. Hatte dann nachher nochmal in der 66. eine Chance, die hätte ich ihm eigentlich gegönnt, dass er auch noch das dritte macht. Aber dem Niederlechner gönne ich es auch, der dann ja über links Rese wird, spielt ihn an. Niederlechner eigentlich extrem aus einem spitzen Winkel, den ich hätte nicht gedacht, dass der den reinmacht. Ich glaube, da sah der Keeper wieder nicht gut aus. Aber ich beschwere mich nicht. 5-2 und es blieb dabei.
Auf der Seite ist es natürlich eine brillante Stürmerleistung. So muss man das denn sehen. Ne?
Ja.
Das ist niemals ein Torwartfehler. Ein brillanter Stürmer.
Nee, hat er ja auch gut gemacht und ich gönn's ihm. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass er jetzt wieder so oft auf der Bank war. Er hatte ja in der Rückrunde teilweise echt gute Spiele gehabt und gezeigt, dass er es besser kann. Fand es ein bisschen unglücklich, dass er jetzt manchmal immer runtergenommen wurde, vielleicht aus taktischen Gründen.
Denn ja, wo soll er spielen, ist die Frage. Weil es gibt die Positionen, auf denen er spielen kann, sind besetzt und zwar besser. Und dann sitzt er halt auf der Bank. Aber was er bringt, und das dafür mag ich ihn sehr und schätze ihn sehr, der bringt Energie aufs Feld. Der schlufft da nicht rum, ist nicht frustriert, haut sich rein, ist auch ein Führer, ein Anführer, das merkt man, finde ich. Deswegen, wenn er diese Rolle akzeptiert, und die musst du akzeptieren als Profi, wenn du da produktiv und positiv sein willst, dann muss er genauso weitermachen. Und er ist ein großer Faktor. Und ich würde das, nur weil er von der Bank kommt, heißt er nicht, dass er kein wichtiger Spieler ist. Heute war er wichtig.
Also
und in vielen Spielen zuvor auch.
Als Typ, wenn ich gesehen habe, wie Niederlechner zum Teil Ansprachen macht, wie der sich da auch engagiert, wie der auch, ich sage mal, ganz einfach Persönlichkeit mit einbringt. Klingt vielleicht ein bisschen altbacken, wenn man das so sagt, aber er hat welche. Das muss ja auch manchmal eine Persönlichkeit und eine Aura haben, um Leute überhaupt beeinflussen zu können. Und ich finde, die hat er tatsächlich. Man sieht die ja immer nur so als Spieler von Weitem auf der Tribüne. Aber wenn du dann nochmal jemand reden hörst und dem so ein bisschen zuhörst, kriegst du ja immer ein bisschen anderen Eindruck. Und da hat mir Niederlechner sehr gut gefallen.
Ja.
Ja, wir haben schon gesagt, wie gehen wir jetzt eigentlich in die neue Saison? Wenn ich das Spiel jetzt mitnehme, ganz kurz, ein Satz noch. Wir hatten ein bisschen Glück, dass mit Latzer und Matriciani zwei Gelsenkirchner waren, Seguin und Soppi wären es, glaube ich, gewesen, sonst die in der Abwehr aber auch echt Probleme haben. Also wir hatten echt Glück, dass an dem Tag zwei Abwehren da waren, die ja auch nicht optimal liefen. Und jetzt komme ich
gesehen,
wieder zu Dardai.
Ja, mach du erstmal, mach mit Dardai.
Hatten wir nicht mal Paul Dardai-Fußball, der offensiv meistens wenig bot? Das haben wir ja oft gehabt. Dafür aber in der Abwehr packensicher war. Die Gegner haben sich die Zähne ausgebissen an Hertha. Das hat nie Spaß gemacht, gegen Hertha zu spielen. Und wir haben dann oftmals über Standards eben irgendwie noch ein Tor geholt. Diese Sicherheit in der Abwehr, die fehlt mir. Und ich verstehe nicht, dass wir das mit Leistner, tolle Zweikampfwerte, super Typ, und mit Kempf zusammen, wahnsinnig viel Bundesliga-Erfahrung dahinter, dass wir diese Sicherheit in der ersten Liga nicht bekommen. Und deswegen frage ich mich immer, muss man da eventuell auch umdenken, gerade wenn ich nach Gehältern gehe? Zumindest bei Kempf gibt es Momente, wo ich immer wieder überlege, ob er für dieses Gehalt mit den Ansprüchen als ehemaliger Erstligaspieler eigentlich konstant gut spielt bei Hertha BSC. Und da habe ich bei ihm meine Fragezeichen.
Oder bist du nicht der Einzige? Ich denke, wenn es da ein Angebot gibt, ich weiß nicht, wie seine Vertragssituation ist, wenn er über das Jahr hinaus noch Vertrag hat, dann wird man ihn sicherlich gehen lassen, zumal wir eben in der Verteidigerposition echte Alternativen haben, wo ich keine Bedenken hätte mit einem Gechter, mit einem Marton Dardai, mit einem Clemens in eine Saison zu gehen. Ganz ehrlich, das halte ich für vertretbar, da können wir sie ersetzen. Aber es liegt eben nicht nur, die sind halt die letzten Deppen, die dann vor dem Torschuss stehen. Das heißt aber nicht, dass die schuld sind, dass das Tor gefallen ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die beiden Tore von Schalke sind für mich ein Stück weit sinnbildlich. Von der Sorte haben wir viel zu viele gekriegt, die ich eher auf eine unglückliche Staffelung im Mittelfeld, auf mangelnde Aggressivität, mangelnde Präsenz, mangelnde Physis im defensiven Mittelfeld zurückführe. Da sehe ich die Hauptbaustelle für den Erfolg in der Zukunft und der Grund für den ausgebliebenen ganz großen Erfolg in dieser Saison, weil wir da nicht die richtige Mischung hatten, nicht die richtigen Transfers vielleicht auch getätigt haben, die sofort helfen. Da hat man sich sicherlich von dem einen oder anderen sehr viel mehr versprochen, die dieses Versprechen nicht ganz gehalten haben. Die lange Verletzung von Duziak hat nicht geholfen. Also insofern, das ist für mich die Baustelle. In der Innenverteidigung sehe ich sie nicht. Klar machen die auch Fehler, ja, aber das ist nicht der Grund, warum wir nicht ganz oben stehen, sondern den verorte ich eine Reihe weiter vorne als Hauptursache. Alleine schuld ist sowieso keiner, aber da sehe ich die größte Baustelle im defensiven Mittelfeld, überhaupt im gesamten zentralen Mittelfeld.
Ja, wobei Clemens und Duciak heute, wie gesagt, für mich wirklich eine gute Partie gemacht haben.
Ja.
Was?
Offensiv. Und
ja,
in der zweiten Halbzeit auch defensiv, ja. Aber defensiv sahen sie bei beiden Toren nicht.
Wie hat dir denn die Viererkette gefallen? War ja Deo heute?
Ja,
also, hat er oft nicht mehr gespielt. So ein Teil sah es ja so aus, als wenn er
gesagt, warum?
Enorm wieder in diese Saison kommt bei Hertha. Der war ja eigentlich für mich schon abgeschrieben letztes Jahr. Gechter, Marton Dardai und Krabovnik. Ja. Deo, ich habe bei dem ja immer Angst, aber heute ging's. Heute war es
defensiv auf jeden Fall. Also ich habe den Eindruck, man hat ihm auch gesagt, was er kann und was er nicht kann. Es ist komisch, dass so ein Spieler mit so einem Hintergrund von Amsterdam solche Probleme im Kerngeschäft des Fußballspielens hat. Was er toll macht, ist, er ist unglaublich schnell, irre, kopfballstark, auch ziemlich schweißstark, defensiv, eine Kampfsau. Also ich finde ihn toll, wie der nach hinten hin arbeitet, aber nach vorne lässt er eigentlich alles vermissen und macht komische Sachen. Das sieht immer ganz komisch aus. Das ist so eine, und wir dürfen nicht vergessen, dieser Spieler hat mal 4 Millionen Euro gekostet. Ich will nicht wissen, was der an Gehalt verdient. Also so ein doch in vielen Bereichen limitierter Spieler. Ganz komisch. Mal gucken, wie es mit ihm. Ich glaube, sein Vertrag läuft aus. Ich könnte mir vorstellen, dass er bleibt, natürlich zu deutlich reduzierten Bezügen, aber es wäre schön, wenn er sich weiterhin aufs Verteidigen konzentriert und am besten den Ball sofort abgibt, wenn er ihn erobert hat.
Also für mich wäre er sogar tatsächlich unter dem Strich einer, der ich habe die Gehaltsliste nicht von Hertha BSC. Ja. Die werde ich wahrscheinlich so auch nicht einfach bekommen.
Schwierig.
Aber da wirst du natürlich einen Blick drauf werfen, ob die Top-Verdiener bei Hertha BSC, ob auch die Top-Leistungsbringer sind. Und wer da nicht zur Stammelf gehört, da fürchte ich, da wird dann schon hintergefragt, können wir uns das noch leisten? Und vor allem gerade bei Kempf sehe ich deswegen große Fragezeichen dahinter.
Okay.
Leistner als Typ ist für mich nach wie vor unverzichtbar.
Ja.
Vielleicht mit Schwächen im Spiel nach vorne, aber im Zweikampf, in einem defensiven Spiel und auch als Persönlichkeit sehe ich den auch ganz klar bei Hertha.
Ja.
Haben wir denn...
Kann ich noch ein Wort zu Krabovnik sagen?
Ja, auch 2 oder 3.
Ich fand ihn heute überragend. Ich fand ihn überragend mit einer unglaublichen, Also offensiv hat er ja seine Qualitäten, aber ich fand ihn defensiv unglaublich präsent, sehr schnell, unglaublich viele Bälle abgelaufen, Zweikämpfe gewonnen, sich gleich wieder angeboten, gallig, giftig. Mann, ey, das, also in der Verfassung, wie er heute war, da hätte ich ihn mir öfter gewünscht, dass er manchmal zu verzagt. Also das war eine, ich fand eine Bombenleistung. Ich hatte sehr viel Spaß an seinem Spiel heute.
Ich und weiß er
bleibt
nicht,
ja auch noch.
Ja, ich fand's okay. Ich habe allerdings noch in Erinnerung, wie miserabel er gegen St. Pauli war. Okay,
ja,
wieder anderer Gegner. Das, da war ich enttäuscht, weil ich ihn eigentlich in der Offensive ganz gerne sehe, weil ich ihn da als Balltreiber sehe und Ballverteiler. Das passt oft recht gut. Gegen St. Pauli war es eine Katastrophe. Heute sicherlich wieder eine bessere Leistung. Ach komm, dann kann ich vielleicht nochmal Buchalakis erwähnen. Ich sehe den nicht bei Hertha. Diese körperlichen Defizite. Der hat heute ein Foul gegen sich bekommen, wo er meines Erachtens Glück hatte, dass es gepfiffen wurde. Meines Erachtens war es keins, so wie das Grätschen gegen Maser, was vor allem gegen das Bein ging, nämlich ein Foul war. Aber Buchalakis, er ist mir für die zweite Liga, hat er ein körperliches Defizit. Und du musst gegenhalten können in dieser Liga. Und deswegen, ich fürchte, also wenn ich es entscheiden könnte, er würde bei mir gehen.
Ist einer der Spieler, den ich gemeint habe, von dem man sich sehr viel mehr versprochen hat. Auch jetzt wird er ja noch weiterhin seine fußballischen Qualitäten über den grünen Klee gelobt. Die hat er sicherlich auch. Aber in dem Setting und für das, was die Mannschaft im Moment braucht, ist er nicht der richtige Fit. Den Eindruck habe ich auch. Stellt sich dann die Frage der Alternativen. Traut man ihm zu, eine Kurve zu kriegen? Will man das Art und Weise, wie man Fußballspielen ändert? In anderen Konstellationen ist er vielleicht deutlich wertvoller, als er so in der aktuellen Konstellation ist, da weiß ich nicht. Deswegen würde ich es ein bisschen relativieren. Ich kann verstehen, wenn man sagt, wenn man zu der Abwägung kommt, das ist ein Spieler, der uns vielleicht doch nicht so sehr weiterhilft, wie wir es uns gehofft haben, und wir haben eine andere Möglichkeit, die uns da vielversprechender ist. Also dafür hätte ich Verständnis. Kann aber auch mitsingen, wenn ich sage, naja, wir wollen vielleicht ein bisschen anders spielen, ein bisschen dominanter auftreten, stellen ihm jemand anders zur Seite, wollen dann nochmal eine neue Konstellation probieren und trauen sie ihm nochmal zu und können uns keine besseren Alternativen leisten. Dann ist es halt so. Ist ja nicht so, dass wir uns den Kader blind zusammenbasteln können. Wir müssen ja immer schauen, wer ist verfügbar, für welches Geld und was passt irgendwie, ne? Deswegen, aber ich kann es verstehen, ich bin auch enttäuscht. Ich hatte ehrlich gesagt mit dem Hintergrund, den er da mitbringt, mehr erwartet. Das geht mir auch so.
Ein gestandenen Spieler, der eigentlich recht leicht Leistung bietet und einfach auch einen Halt gibt den jungen Spielern. Und witzigerweise war es ja zuletzt oft, dass es die jungen Spieler waren, die eigentlich besser waren, und die Fehler haben oftmals die älteren Spieler gemacht. Ganz ungewöhnlich in dieser Konstellation.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das statistisch belegen kann, aber ich sage jetzt einmal
vom Gefühl her.
Ja, genau.
Ist es so. Eine gefühlte Wahrheit, damit ist es so, Andi.
Ja. Hast du denn zum Spiel noch was? Sonst sind wir nämlich für mich eigentlich schon durch.
Ich glaube, ein Name, der ist noch zu wenig gefallen, obwohl er heute wieder super gespielt hat, super wichtig war. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir haben es noch nicht erwähnt und ich sage es trotzdem nochmal. Also Reza hat wieder sehr gut gespielt, wieder in wichtigen Szenen. Er war nicht so omnipräsent wie in früheren Spielen, was aus meiner Sicht gut ist, weil die anderen auch Platz hatten und den genutzt haben. Aber er hat zwei entscheidende Situationen, zwei Tore vorbereitet, war ein ständiger Unruheherd. Mussten sehr viel aufwenden, um ihn überhaupt, also die Schalker, um ihn überhaupt in den Griff zu bekommen. Das hat die Räume geöffnet. Aus meiner Sicht wieder sowohl spielerisch als auch als Anführer wieder eine großartige Leistung. Und ich bin heilfroh, vielleicht noch ein bisschen Optimismus hier reinzupumpen. Wenn so ein Spiel, Stichwort Bernieder Weg, und ich glaube nicht dran, wenn so ein Spieler sagt, ich bleibe nächstes Jahr bei Hertha, das ist doch sensationell. An dem Spiel habe ich so viel Freude, und ich weiß, das geht ganz, ganz vielen Fans auch so. Und da freue ich mich jetzt schon auf die nächste Saison, ganz ehrlich. Den weiter bei uns spielen zu sehen, das ist toll.
Wobei, dann können wir rein theoretisch, obwohl wir es schon erwähnt haben, ja auch nochmal Tabakovic nennen. Zwei Tore als Stürmer, steht an der richtigen Stelle, macht die Dinger, wenn er soll.
Und auch gute,
sein
Pass
an Winkler,
ich glaube, der Pass, der von auf Winkler auf 3-2 kam von ihm, und zwar mit der genau richtigen Schärfe in den genau richtigen Raum, dass Winkler den Vorteil hatte, und er hatte noch zwei, drei starke Abschlüsse, wo der Torhüter zwar gehalten hat, aber wo er eben eingreifen musste und wo er präsent war. Also für mich wieder eine tolle Leistung. Hoffentlich hat er natürlich auch Platz. Ne?
Am 30. März um 20:30 Uhr das Spätspiel Hat man jetzt auch nicht unbedingt gerne. Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Zwischendurch haben wir dann noch, wenn ich mich nicht ganz irre, Länderspielpause.
Ja.
Und da wird es aber eine Folge vom Exil-Hartaner geben. Ich freue mich schon drauf. Ich sage aber noch nicht mit wem. Und ja, gegen Nürnberg.
Zu Hause. Und ich glaube, wir haben zwei Heimspiele in Folge gegen den Glub.
Ja.
Und dann gegen Paderborn, glaube ich, ne?
Also ich wünsche mir
lass
einfach
lass uns doch mal schauen. Ich hoffe mal, dass wir einen kleinen Run hier hinlegen. Ja? Klar, ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, das hört raus, aber ich habe da einfach Bock drauf und ich hoffe, die Mannschaft hat auch Bock.
Ja, also ich freue mich auf mehr Spielerfahrung, auf mehr Spiele für die jungen Spieler. Von mir aus kann man im Prinzip das Team fast so belassen, wie es jetzt war. Ich weiß nicht, ob man aus taktischen Gründen gegen Nürnberg noch Änderungen vornehmen will. Ich hoffe, dass Ernst bald wieder gesundet und wieder ins Tor kommt. Er ist einfach im Moment der sichere Keeper. Gersberg muss da einfach noch an sich arbeiten. Und ja, ich hoffe, dass es ein Sieg wird gegen Nürnberg. Wir können es gebrauchen. Und ganz nebenbei, es gibt ja auch in der Tabelle für jeden Platz ein Tick mehr Geld. Und wir nehmen jeden Euro mit.
Das ist das. Und vor allen Dingen auch, Stichwort, wir haben viel über Gefühle gesprochen am Anfang. Wenn wir jetzt hier nochmal mit einem Lauf aus der Saison gehen, wenn wir hier uns wirklich nochmal ranknapsen an die Aufstiegsplätze, auch wenn es am Ende höchstwahrscheinlich nicht reichen wird, das wäre doch schon gut. Da entsteht ein Drive, wenn man sieht, es ging ja viel darum, jetzt eine Achse zu finden, jetzt ein System zu finden. Und wenn wir jetzt das alle das Gefühl kriegen, oh, da entsteht was. Hier sind ein paar Leute dabei, die sind auch nächstes Jahr noch da. Und die haben Bock und da bewegt sich was. Und wir können dann mit dieser Erfahrung, vielleicht mit dem, wenn wir den schlechten Start von der jetzt aktuellen Saison weglassen, dann können wir uns wirklich berechtigte Hoffnungen machen, aufzusteigen. Und wir gehen mit diesem Gefühl in die Sommerpause. Das wäre auch schon cool. Also das wäre jetzt so ein bisschen mein Wunsch. Wenn das jetzt noch so ein bisschen so ausplätschert und so, dann ist halt, habe ich so Angst, dass dann wieder so diese negative Seite doch dann zu arg überhand nimmt und dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird, ja.
Ja. Du, wir sind durch. Wir wollten heute nicht ganz so lang machen. Ich glaube, dann sind wir ganz gut in der Zeit. Irgendwo bei einer Stunde werden wir wahrscheinlich landen. Aber das würde mir persönlich dann auch genügen, weil ich muss es ja noch nachbearbeiten. Und morgen ruft die Arbeit wieder, auch wenn ich nicht will.
Genau. Ja, ich muss noch die Frau besänftigen, die sich gerade verabschiedet hat, die Große vom Kindergeburtstag zu holen. Das war eigentlich anders geplant. Ich hatte mein Rückkehr schon, das Familienleben für früher angekündigt, aber das ist mein Problem. Du gehst schneiden, ich gehe besänftigen.
Ja, dann viel Spaß beim Besänftigen. Nee, vielen Dank für heute, aber dann würde ich sagen, dann war es das auch. Dann
danke
ist
dir.
Vielleicht jetzt ein ganz guter Moment, dann auch das für heute zu beenden.
Also danke dir, dass du mir da die Plattform gegeben hast. Ich hatte ein bisschen was auf der Seele. Das hast du vielleicht gemerkt, ja. Es war mir wichtig, da nochmal ein paar Sachen so aus meiner Sicht darzustellen, weil ich finde, dass so ein bisschen die Sichtweise ist, kommt ein bisschen zu kurz. Ich bin gespannt auf die Kommentare und auf den Eindruck und mal schauen, was die nächsten Wochen bringen.
Naja, aber das macht es doch auch aus, dass wir auch mal einfach unterschiedliche Meinungen haben oder unterschiedliche Argumente oder die vielleicht anders gewichten.
Ja.
So soll es doch auch sein. Das ist ja in Ordnung.
Hoffe, die Leute haben Spaß dran gehabt. Wenn nicht, dann muss ich wieder ein Quartal warten, bis ich ran darf.
Sprech das mit deiner Frau ab.
Ja. Oh ja, das müssen wir etwas großzügiger vorausplanen jetzt.
Okay, nee, ich danke dir recht herzlich.
Danke dir,
Andi. Und wünsche dir noch einen schönen Resttag.
Demütig
und hau he
nach Frankfurt.